Zivilgesellschaft.
Diskurs.
Teilhabe.
Vielfalt.
Solidarität.
Zusammenhelfen.
Der Podcast rund um freiwilliges Engagement.
Engagierte Stimmen. Die Sonderreihe des Zusammenhelfen-Podcasts zur Nationalratswahl 2024. Am 29. September 2024 finden in Österreich die Nationalratswahlen statt. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Wahlen widmen wir uns im Zusammenhelfen-Podcast den ganzen September den Themen Demokratie und Wahlrecht. Wer darf bei dieser Wahl seine Stimme abgeben? Wer ist von diesen Wahlen ausgeschlossen und was bedeutet dies für die Demokratie in Österreich? Und was hat es mit der Pass-Egal-Wahl auf sich? In der ersten Sondersendung von Engagierte Stimmen fragen wir nach bei Politikwissenschaftler Gerd Falchers, Experte für Wahlrecht und Staatsbürgerschaft, sowie bei Sabine Schandl von der Organisation Migrare, die über die kommende Pass-Egal-Wahl berichten wird. Im Interview mit Natascha Strobel, Expertin für Rechtsextremismus und der neuen Rechten, gehen wir in der zweiten Folge von Engagierte Stimmen unterschiedlichen Formen des Extremismus auf die Spur und wollen wissen, was uns nach den Wahlen erwarten wird. Engagement Connect – Politik trifft Ehrenamt. So der Titel der dritten Sondersendung zur Nationalratswahl 2024, bei der wir VertreterInnen der wahlwerbenden Parteien zu Wort kommen lassen möchten und mit ihnen über die Zukunft des freiwilligen Sektors in Österreich zu diskutieren. Am Ende jeder Sendung von Engagierte Stimmen gibt es dann noch Statements aus der Zivilgesellschaft zu hören, mit der Frage, was bedeutet es für dich, wählen zu gehen? Engagierte Stimmen, die Sonderreihe des Zusammenhelfen-Podcasts zur Nationalratswahl 2024. In der ersten Folge der Podcast-Reihe Engagierte Stimmen werfen wir einen Blick auf das österreichische Wahlrecht und gehen der Frage nach, was demokratische Teilhabe überhaupt bedeutet. Wer darf in Österreich wählen und damit seine Stimme abgeben und was hat dies mit der Staatsbürgerschaft zu tun? Wer ist bei Wahlen in Österreich ausgeschlossen und wie hängen Migration und die österreichische Staatsbürgerschaft mit den Wahlen zusammen? Um diese und weitere Fragen zu klären, haben wir Gerd Falchers, Experte zum Thema Staatsbürgerschaft und Wahlrecht, befragt. Gerd Falchers lehrt an der Universität Wien und hat neben zahlreichen Artikeln zum Thema gemeinsam mit Rainer Bauböck 2021 das Buch Migration und Staatsbürgerschaft herausgegeben, in dem unter anderem beschrieben wird, dass durch Migrationsbewegungen die Diskrepanz zwischen Wohnbevölkerung und Staatsbürgerschaft immer größer wird. Welche Auswirkung dies auf die Demokratie haben kann und welche Hürden es zu überwinden gibt, um die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten, erfahren wir im folgenden Interview mit Politikwissenschaftler Gerd Falchers. Im Anschluss an dieses Interview gibt es dann noch ein Interview mit Sabine Schandl von Migrare zu hören. Denn vor dem Hintergrund der Nationalratswahlen findet auch die Pass-Egal-Wahl statt. Die Pass-Egal-Wahl wurde von SOS Mitmensch ins Leben gerufen und wird im Vorfeld von Wahlen auf Bundes- und Landesebene mit Unterstützung zahlreicher Kooperationspartnerinnen wie DM21 oder Migrare organisiert. Mit Sabine Schandl von Migrare spreche ich über die Pass-Egal-Wahl, warum diese Wahl durchgeführt wird, wer daran teilnehmen darf und wann und wo man bei der Pass-Egal-Wahl seine Stimme abgeben kann. Ich wünsche viel Vergnügen bei den folgenden Interviews. Engagierte Stimmen, die Sonderreihe des Zusammenhelfen-Podcasts zur Nationalratswahl 2024.
Es freut mich sehr, Sie heute als Experte zur Podcast-Reihe Engagierte Stimmen begrüßen zu dürfen. Vielleicht eine ganz allgemeine Frage zu Beginn unseres Interviews. Was bedeutet für Sie demokratische Teilhabe und wie steht es um die demokratische Teilhabe in Österreich?
Also Demokratie bedeutet ja im Wesentlichen, dass jene Personen, die von Entscheidungen letztlich betroffen sind, an diesen auch mitwirken können. Damit bedeutet Demokratie zu einem gewissen Maß einfach auch Partizipation, Mitbestimmung, Teilhabe. Und dieses Grundprinzip der Demokratie wird verletzt, wenn ein großer Anteil an Personen, die dauerhaft im Land leben, die also von diesen Entscheidungen betroffen sind, an diesen Entscheidungen nicht mitwirken können. Und da sind wir bei Österreich. In Österreich ist das zunehmend der Fall. Wir haben aufgrund der Verknüpfung von Staatsbürgerschaft und Wahlrecht einen stetig steigenden Anteil an Personen, die Teil der Bevölkerung sind, aber nicht wahlberechtigt sind und damit nicht Teil der Demokratie. Und damit wird dieses Grundprinzip der Demokratie zunehmend verletzt.
Und wer ist in Österreich überhaupt wahlberechtigt, beziehungsweise wer darf in Österreich seine Stimme nicht bei den kommenden Nationalratswahlen zum Beispiel abgeben?
Also das Wahlrecht ist heutzutage in Österreich im Wesentlichen an ein Mindestalter, das liegt jetzt bei 16 Jahren, und an die österreichische Staatsbürgerschaft geknüpft. Darüber hinaus gibt es auch noch den Ausschluss aufgrund strafrechtlicher Verurteilung bei ganz bestimmten Delikten. Damit ist ein großer Teil der Bevölkerung aber eben vom Wahlrecht ausgeschlossen, nämlich alle Personen, die hier leben, aber nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Die sind bei Nationalratswahlen oder auch bei Landtagswahlen nicht wahlberechtigt. Darüber hinaus gibt es ein stark eingeschränktes Wahlrecht für Unionsbürgerinnen, also für Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die sind bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und auf kommunaler Ebene, also bei Gemeinderatswahlen und bei den Direktwahlen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, dort, wo es das gibt in Österreich, wahlberechtigt. Drittstaatsangehörige, also Personen, die Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sind aus Nicht-EU-Staaten, sind eben bei all diesen Wahlen vom Wahlrecht ausgeschlossen.
In Österreich und insbesondere in Wien als Hauptstadt nimmt der Anteil jener, die nicht wahlberechtigt sind, immer weiter zu. Wie viele Menschen sind in Österreich von den Wahlen, wie eben der Nationalratswahl am 29. September, ausgeschlossen? Und was bedeutet das für die Demokratie, wenn Teile der Bevölkerung nicht wählen dürfen?
Also wir haben ein Phänomen, das wir in Österreich schon seit einiger Zeit beobachten können, dass nämlich von Wahlgang zu Wahlgang es auch in absoluten Zahlen weniger Wahlberechtigte gibt. Also die Zahl der in Österreich im Inland Wahlberechtigten sinkt. Gleichzeitig im selben Zeitraum steigt die Bevölkerungszahl. Das heißt, wir haben mehr Personen, die in Österreich leben, aber weniger Personen, die in Österreich wahlberechtigt sind. Das ist ein Phänomen, das wir schon seit einigen Wahlgängern kennen. Das gilt für Österreich, das gilt aber auch für die Städte vor allem, also dort umso mehr, an allererster Stelle Wien, aber auch für die anderen Städte in Österreich. Und das ist auch kein Phänomen, das nur auf die Städte beschränkt ist, sondern das gilt auch für die Bundesländer insgesamt. Also das hat Auswirkungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Zuallererst natürlich für die Personen selbst, die davon betroffen sind. Wenn ich nicht wahlberechtigt bin, obwohl ich aber in einem Land lebe, mitunter auch schon sehr lange lebe, mitunter vielleicht sogar in diesem Land zur Welt gekommen bin, dann ist das eben eine Einschränkung der Freiheit natürlich, der persönlichen Freiheit, Dinge, die mich selbst betreffen, mitentscheiden zu können. Es ist natürlich auch eine Ausgrenzung der Personen aus der Gesellschaft, jedenfalls aber aus der Demokratie. Die sind ja hier, sie sind Teil der Gesellschaft, aber der Staat sagt in irgendeiner Form dann doch, nein, du gehörst nicht dazu und wir interessieren uns auch nicht für deine Meinungen, für deine Interessen. Und es gibt damit natürlich auch keine Partei, die diese Interessen im politischen Geschehen vertritt, repräsentiert, sich dafür einsetzt, um die Stimme dieser Personen kämpft, weil sie ja keine Stimme haben. Damit sind wir sozusagen auf der gesamtstaatlichen Ebene. Es kommt, die Demokratie als Ganzes ist davon betroffen. Es kommt zu einem Legitimationsdefizit, also das politische Geschehen kann von einem großen und zunehmenden Teil der Bevölkerung eben nicht mehr legitimiert werden, heißt der Nationalrat Im Mangel des an Legitimation davon abgeleitet, die Regierung davon abgeleitet, alles Regierungshandeln, aber auch die Gesetze, da erodiert sozusagen die Legitimation und damit die Demokratie weg. Aber es gibt natürlich auch, und das ist ein ganz ein zentraler Punkt, ein Repräsentationsdefizit. Und das beinhaltet natürlich die Personen, wir sprechen da jetzt in Österreich von 1,5 Millionen, die im Wahlalter sind, aber nicht wahlberechtigt. Die sind natürlich im politischen Geschehen nicht repräsentiert. Wie gesagt, sie haben keine Stimme. Es gibt keine Partei, die diese Interessen vertritt. Und sie sind daher politisch machtlos. Aber das führt auch noch weiter dazu, dass weitere Teile der Gesellschaft jedenfalls unterrepräsentiert sind. Also beispielsweise die jüngeren Altersgruppen, die junge Bevölkerung. Dort ist der Anteil an Nichtstaatsbürgerinnen höher als im Durchschnitt. Daher sind sie im politischen Geschehen unterrepräsentiert. Oder beispielsweise auch die urbanen Regionen, die Städte, sind im politischen Geschehen unterrepräsentiert, weil wir ja mehr Wienerinnen und Wiener haben, beispielsweise, die aber eben nicht wahlberechtigt sind. Damit gerät das gesamte politische Gleichgewicht, die gesamte Demokratie eigentlich in Schieflage. Und damit sind nicht nur die Personen betroffen, die selbst nicht wahlberechtigt sind, sondern die Demokratie als Ganzes und viele andere weitere Berufsgruppen und gesellschaftliche Gruppen ebenfalls. Vielleicht noch, weil ich jetzt erwähnt habe, Berufsgruppen an einem Beispiel. Nicht? Wir haben bestimmte Berufssparten oder einzelne Berufe im Handel, am Bau, im Reinigungsdienst, wo der Anteil an Nichtstaatsbürgerinnen besonders hoch ist. Und damit sind diese Berufsgruppen im politischen Geschehen stark unterrepräsentiert. Und das hat Auswirkungen auf diese gesamte Berufsgruppe, auf die Interessen dieser Personen.
Sie haben vorher auch davon gesprochen, dass sehr viele Menschen, die auch in Österreich geboren sind, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, weil sie eben keine Staatsbürgerschaft besitzen. Daran anschließend möchte ich gerne wissen, wie erhält jemand, der bereits länger in Österreich lebt, eigentlich die österreichische Staatsbürgerschaft und wo liegen die Hürden beim Zugang zur Staatsbürgerschaft?
Also in Österreich gibt es wie in so gut wie allen Ländern der Welt, zwei Möglichkeiten, eine Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das eine ist automatisch bei der Geburt und das andere ist eben später durch Einbürgerung. Jetzt haben Sie selbst gerade erwähnt, dass viele Leute in Österreich leben, die selbst in Österreich schon zur Welt gekommen sind und nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Das liegt daran, dass sich Österreich stark an dem Prinzip des sogenannten Jus Sanguinis, also des Abstammungsprinzips, orientiert. Das sagt nichts anderes, als dass ein neugeborenes Kind die österreichische Staatsbürgerschaft dann bekommt, wenn zumindest ein Elternteil die österreichische Staatsbürgerschaft bei der Geburt besessen hat. Wenn jetzt also Nicht-Staatsbürgerinnen und Nicht-Staatsbürger in Österreich ein Kind bekommen, dann hat dieses Kind von Geburt an nicht die österreichische Staatsbürgerschaft und ist sozusagen vom Staat weg mal aus dem politischen Geschehen, von der Demokratie ausgeschlossen. Das ist in anderen Ländern durchaus anders. Beispiel ist Deutschland, das ebenfalls lange Zeit so ein Abstammungsprinzip hatte, dieses dann aber schon vor mehr als oder vor 25 Jahren, 1999, 2000, durch eben ein sogenanntes Jus Soli ergänzt hat. Und was sagt das aus? Das ist das Geburtslandprinzip und das sagt eben aus, wenn ein Kind in einem Land zur Welt kommt und dann im Fall von Deutschland, die Eltern vor der Geburt schon eine gewisse Zeit im Land gelebt haben, dann bekommt dieses Kind automatisch bei der Geburt die nationale Staatsbürgerschaft. In Österreich leben derzeit mehr als 260.000 Menschen, also mehr als eine Viertelmillion, die zwar in Österreich zur Welt gekommen sind, aber nicht Staatsbürgerinnen oder Nichtstaatsbürger sind. Wie könnten die jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen? Eben durch Einbürgerung. Hier gibt es eine Reihe von Einbürgerungskriterien, von Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Das ist zuallererst eine gewisse Aufenthaltsdauer. Wer in Österreich zur Welt gekommen ist, für den beträgt die 6 Jahre. Die gewöhnliche Einbürgerung für Personen, die selbst zugewandert sind, ist derzeit 10 Jahre. Und darüber hinaus braucht es ein gewisses Mindesteinkommen, eine Unbescholtenheit und ein rechtliches Wohlverhalten. Es braucht die Absolvierung eines Wissenstests. Es müssen Deutschkenntnisse auf einem gewissen Niveau nachgewiesen werden und es muss die bisherige Staatsangehörigkeit im Regelfall zurückgelegt werden. Wir kennen alle diese Kriterien von vielen anderen Ländern auf der Welt und in Europa. Was Österreich von den anderen, vor allem europäischen Staaten, abhebt, ist die sehr hohen Hürden, die es in diesen einzelnen, bei diesen einzelnen Voraussetzungen verlangt. Besonders hervorsticht hier das Kriterium des Einkommens, das sehr hoch ansetzt. Es ist kein fixes Kriterium, das für alle gilt, sondern es orientiert sich an den laufenden Ausgaben. Das heißt, man kann da nicht pauschal einen Betrag sagen, aber man muss davon ausgehen, dass es mindestens netto 1.400 Euro im Monat sind und das in 36 Monaten innerhalb der letzten 6 Jahre. Also die werden dann einzeln ausgewählt und geltend gemacht. Das ist im Vergleich zu anderen Staaten ein sehr, sehr anspruchsvolles, hohes Kriterium und schließt dadurch natürlich im Umkehrschluss viele Personen von einer Einbürgerung aus, weil sie schlichtweg dieses Einkommenskriterium nicht erfüllen können, weil sie in Berufen tätig sind, wo es einen geringeren Mindestlohn gibt, weil sie Studenten oder Studentinnen sind, Schülerinnen oder Schüler, weil sie gerade arbeitslos sind oder weil sie in Pension sind und Mindestpension beziehen, etc. Diese Personen sind aufgrund ihres geringen Einkommens von der Demokratie, weil von der Staatsbürgerschaft ausgeschlossen. Zweites Kriterium, das im internationalen Vergleich in Österreich sehr streng ist, ist die sogenannte Unbescholtenheit, die sehr niedrig ansetzt und selbst Verwaltungsstrafen im Wiederholungsfall als Ausschlussgrund für eine Einbürgerung namhaft machen. Das heißt, Verstöße in der Straßenverkehrsordnung, das Überfahren einer roten Ampel oder das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit, alles Delikte, die zu ahnden sind, aber wo nicht verständlich ist, warum das im Wiederholungsfall ein Ausschluss von der Staatsbürgerschaft sein soll, ist in Österreich aber der Fall und schließt eben auch hier wiederum bestimmte Personen aus, die dann nicht Teil der Demokratie sein können und ihre Interessen nicht vertreten haben. Wenn man vergleichend sich das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht anschaut mit anderen Ländern, dann sieht man, wie restriktiv das österreichische Gesetz ist. Es gibt eine vergleichende Studie, die aktuell ist, die 56 Staaten, Industriestaaten miteinander vergleicht, wo Österreich gemeinsam mit Bulgarien am europäischen letzten Platz aufscheint, mit 13 von maximal 100 Punkten. 100 Punkte wäre stark inklusiv, 0 Punkte wäre stark restriktiv, stark ausschließend. Das heißt, Österreich ist gemeinsam mit Bulgarien nach dieser vergleichenden Studie nach jenes Land mit dem restriktivsten Staatsbürgerschaftsgesetz Europas. Und es gibt nur 2 Staaten in dieser Studie, die überhaupt noch restriktiver sind als Österreich. Das sind eben keine europäischen Staaten. Und das sind Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Da schließe ich gleich mit der nächsten Frage an. Warum hat Österreich eigentlich ein derart restriktives Staatsbürgerschaftsrecht und auf welche historischen oder politischen Hintergründe lässt sich das zurückführen?
Österreich war lange Zeit im europäischen Mittelfeld und hat sich auch, was die Einbürgerungszahlen betrifft und was die Regelungen betrifft, nicht viel von anderen vergleichbaren Staaten unterschieden, hat dann aber zunehmend mit Ende der 90er Jahre und in den folgenden Jahren ein zunehmend restriktiveres Staatsbürgerschaftsrecht bekommen. Das ist mit wechselnden Mehrheiten unter wechselnden Regierungen in Österreich beschlossen worden. Das war beginnend noch unter einer SPÖ-ÖVP-Koalition. Das war dann sehr stark unter einer ÖVP-FPÖ bzw. später dann BZÖ-Koalition. Aber das ist dann auch beispielsweise in einer erneuten ÖVP-SPÖ oder eigentlich muss man umgekehrt sagen SPÖ-ÖVP-Koalition nicht revidiert worden, sondern im Großteil eigentlich auch wiederum verschärft worden. Also was ich sagen möchte ist, unterschiedlichste politische Kräfte waren daran in unterschiedlichsten Regierungskoalitionen und Mehrheiten im Nationalrat beteiligt, dieses österreichische Staatsbürgerschaftsrecht ab Mitte, Ende der 90er Jahre sukzessive restriktiver zu gestalten, mit dem expliziten Motiv, dass die Einbürgerungszahlen gesenkt werden müssen, heißt, dass es strenger werden soll, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen, heißt, dass der Anteil an Nichtstaatsbürgerinnen in Österreich steigen soll. Und dieses Ziel, das auch so artikuliert wurde, wurde erreicht.
Im Buch Migration und Staatsbürgerschaft, das Sie gemeinsam mit Rainer Bauböck herausgegeben haben, wird eben auch auf das eingegangen, dass Migrationsbewegungen die Diskrepanz eben zwischen der Wohnbevölkerung und der Staatsbürgerschaft, dass die immer größer wird. Und wie eben gerade beschrieben, gibt es eben gewisse Hindernisse der demokratischen Inklusion von Migrantinnen. Und im Buch wird auch auf die normative Frage eingegangen, ob es legitim ist, Migrantinnen, die aus welchen Gründen auch immer nicht bereit sind, einen Antrag auf Einbürgerung zu stellen, vom nationalen Wahlrecht auszuschließen. Da schließe ich mit der Frage an, welchen Standpunkt vertreten Sie bei dieser Frage?
Also die Frage, wer in einer Demokratie das legitime Recht auf Mitsprache hat, ist eine, die sich die Philosophie, die politische Philosophie, die politische Theorie und die Politikwissenschaft, mit der sich diese Disziplinen schon lange beschäftigen. Und das ist auch keine, die notwendigerweise mit der Frage der Staatsbürgerschaft verknüpft ist. Wir wissen beispielsweise, wir hatten erst vor relativ kurzer Zeit eine Wahlalterssenkung von 18 auf 16. Da steckt die gleiche Frage dahinter. Sollen 16-, 17-Jährige wahlberechtigt sein? Aus welchen Gründen ja, aus welchen Gründen nein? Und wie entscheidet sich die Gesellschaft? Und das war ein Schritt, der jetzt erst in den Jahren nach 2000 in Österreich passiert ist. In manchen Staaten ist das gerade jetzt erst auch nachvollzogen worden oder wird es vielleicht in Zukunft nachvollzogen. Und wir haben diesen selben Schritt natürlich in der Vergangenheit auch gehabt. Das Wahlalter war historisch auch höher. Das lag bei 24 bei der erstmaligen Einführung eines Wahlrechts in Österreich und ist dann schrittweise im Wesentlichen gesenkt worden. Und natürlich war historisch auch die Frage, sollen Personen mit keinen oder geringen Einkommen, also sollen Arbeiterinnen und Arbeiter oder zuerst richtigerweise gesagt Arbeiter, wahlberechtigt sein, ja oder nein? Und dann war natürlich die Frage des Geschlechts, sollen Frauen wahlberechtigt sein, ja oder nein? Das heißt, es gab vielfach diese Frage, wer ist Teil der Gesellschaft und der Demokratie und wer soll damit oder wer hat damit legitimerweise das Recht auf Mitsprache. Das heißt, wir kennen diese Frage seit jeher eigentlich, seit der ersten Einführung eines Wahlrechts ist damit verbunden die Frage, wer konkret soll wahlberechtigt sein und wer nicht. Und in vielen Bereichen haben wir diese Frage scheinbar, Stichwort Geschlecht oder Einkommen, beantwortet und gibt es einen großen Konsens. Und jetzt ist die offene Frage, ist es legitim, dass das Wahlrecht an der Staatsbürgerschaft anknüpft? Beziehungsweise umgekehrt, dass die Staatsbürgerschaft so schwer zu erreichen ist, dass Personen ausgeschlossen sind, weil sie diese Staatsbürgerschaft nicht bekommen können. Es ist ja eben auch nicht so, es mag schon auch diese Personen geben, dass Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft nicht annehmen wollen, sondern vielfach ist es ja so, dass sie sie schlichtweg nicht erwerben können, weil sie eben die bestimmten Kriterien wie beispielsweise Einkommen, aber auch der durchgehende Aufenthalt, der auch nicht unterbrochen werden darf, nicht erfüllen können. Und da stehen wir jetzt. Und ich bin der Meinung, dass das eines der Grundprinzipien der Demokratie eben lautet, dass Personen, die von Entscheidungen betroffen sind, am Zustandekommen dieser Entscheidungen auch mitwirken können. Und das gilt für Staatsbürgerinnen genauso wie für Nichtstaatsbürgerinnen. Das gilt genauso für Personen mit hohen wie mit niedrigen Einkommen. Das gilt, wie wir ja das schon geklärt haben, für Männer genauso wie für Frauen etc. etc. Das heißt, meines Erachtens muss mit einer gewissen Verstetigung des Aufenthalts, also wo klar ist, dass das persönliche Fortkommen und die persönliche Zukunft mit der Zukunft eines bestimmten Landes eng verbunden sind, weil man von den politischen Entscheidungen in Zukunft betroffen sein wird, dass man an diesen auch mitwirken können soll. Und alle dazwischen intervenierenden Kriterien, wie eben Einkommen, wie Unbescholtenheit auch oder auch wie das, die Notwendigkeit, einen Wissenstest zu absolvieren, sind, wenn sie hoch ansetzen, jedenfalls illegitime Ausschlussgründe.
Die nächste Frage schließt daran auch wieder an, weil die Staatsbürgerschaft in Österreich ja als wertvolles Gut betrachtet wird und von manchen Seiten auch immer wieder betont wird, dass die österreichische Staatsbürgerschaft nicht verschenkt werden darf. Welche Risiken bestehen Ihrer Meinung nach, wenn die Zugangshürden zur österreichischen Staatsbürgerschaft eben gelockert würden, und warum wäre dies mitunter problematisch?
Also zum einen möchte ich sagen, dass die österreichische Staatsbürgerschaft ja sehr, sehr häufig verschenkt wird. Also ich beispielsweise habe sie bei meiner Geburt als allererstes Geburtstagsgeschenk bekommen. Die allermeisten Österreicherinnen und Österreicher haben die österreichische Staatsbürgerschaft ja von Geburt an bekommen und haben keinerlei Leistung dafür erbracht. Das heißt, sie haben sie in dieser Diktion geschenkt bekommen. Dann möchte ich anmerken, dass die Staatsbürgerschaft tatsächlich ein hohes Gut ist, und sie ist deswegen ein hohes Gut, weil sie eben wichtige Rechte mit sich bringt. Zuallervorderst natürlich das Wahlrecht, aber auch nicht nur. Die Staatsbürgerschaft ist letztlich der einzige Garant auf unbeschränkten Aufenthalt und Niederlassung im Land. Ich habe immer die Möglichkeit, nach Österreich zu reisen. Ich kann nicht aus Österreich abgeschoben werden. Sie bringt Aufenthaltssicherheit. Und sie bringt natürlich auch den Schutz durch österreichische Diplomatie im Ausland, falls mir etwas passiert. Das sind sozusagen einige der wichtigen Rechte, die die österreichische Staatsbürgerschaft mit sich bringt, und deswegen ist sie ein hohes Gut und deswegen sollen sie alle Personen bekommen können, die dauerhaft im Land leben. Die Staatsbürgerschaft ist aber kein Luxusartikel, keine Gucci-Handtasche, die deswegen etwas wert ist oder viel wert ist, weil sie nur wenige haben und weil sie schwer zu bekommen ist. Das ist ein sozusagen Missverständnis, das ist eigentlich eine Entwertung der Staatsbürgerschaft. Man braucht sie nicht. Man braucht den Zugang nicht einschränken, deswegen wird sie nicht wertvoller. Sie ist wertvoll aufgrund der Rechte, die sie bringt, und aufgrund der Sicherheit, die sie für die Personen schafft. Jetzt war Ihre Frage, welche Probleme oder Risiken entstehen. Ich würde sagen, es entstehen vor allem Probleme und Risiken, wenn ein hoher und wachsender Anteil der Bevölkerung die Staatsbürgerschaft nicht haben kann. Das ist das große Problem der Demokratie, das gelöst werden muss.
Es ist immer öfter auch von einer Krise der Demokratie zu hören. Mich würde interessieren, wie lässt sich der Zustand der Demokratie in Österreich, aber auch in Europa und darüber hinaus in den aktuellen Zeiten so beschreiben?
Puh, da kann man jetzt natürlich sehr weit ausholen. Es gibt viele Gründe, weshalb man möglicherweise von einer Krise der Demokratie sprechen kann. Wir sehen jetzt in Europa, aber in den USA eine Tendenz, einen Trend dazu, dass extreme Positionen, politische Positionen stark Zulauf bekommen, dass es eine stark populistische Politik gibt, die durch Stimmen von Wählerinnen und Wählern scheinbar gutiert wird, also dass Argumente stark abflachen, dass sie nicht mehr zählen, dass dafür aber sozusagen einfache Antworten, einfache Lösungen und Emotionen plötzlich im Vordergrund stehen. Das ist sicherlich ein Zeichen der Krise der Demokratie. Ein anderes wird sicherlich sein, dass wir über viele Dinge in der repräsentativen Demokratie zwar Parteien und Personen und damit Programme wählen, aber viele der wichtigen Fragen dadurch nicht entschieden werden können. Und dadurch entsteht zunehmend ein Unwohlsein. Wir haben die Probleme aufgrund der Klimakrise, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung etc. Und da hat man vielfach den Eindruck, dass da ganz wesentliche und wichtige Entscheidungen trotz Wahlen nicht von der Bevölkerung selbst mitentschieden werden können. Colin Crouch hat das jetzt stark vereinfacht als die Postdemokratie bezeichnet, auch als eine Form, in der oder eine Art, wie die aktuelle Demokratie in der Krise ist. Und natürlich, und gerade auch speziell für Österreich, ist es eine Krise der Demokratie, wenn, und wir sprechen in Österreich bundesweit jetzt davon 20%, also einem Fünftel der Bevölkerung nicht wahlberechtigt ist und damit an der Demokratie schlichtweg nicht mitwirken kann, von der Demokratie ausgeschlossen ist. Und wenn wir uns anschauen, dass dieser Prozentwert, der 20%, dieses Fünftel, in manchen Städten eben noch einmal deutlich höher ist, in Wien beispielsweise schon über einem Drittel ist. Und wenn wir dann auch bedenken, dass es das Phänomen der Nichtwahlteilnahme gibt, also auch Personen, die wahlberechtigt sind, dann mitunter nicht an den Wahlen teilnehmen, dass wir natürlich Stadtteile und Regionen haben, wo der Anteil derer, die an konkreten Wahlen teilnehmen, schon deutlich unter 50% liegt. Und das ist natürlich auch eine Krise der Demokratie und ich würde das als eine defizitäre Demokratie bezeichnen.
Und daran anschließend vielleicht nur eine letzte Frage als Ausblick. Wie könnte das Wahlrecht in Österreich dann anders ausgestaltet werden? Welche Ansätze oder Beispiele aus anderen Ländern gibt es, die zum restriktiv ausgestalteten Wahlrecht in Österreich eine Alternative darstellen würden?
Also das geht an und für sich ganz einfach. Die Lösung liegt auf der Hand. Es gibt zwei Möglichkeiten und beide schließen einander auch nicht aus. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, es braucht beide zusammen in Kombination. Zum einen braucht es natürlich eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, damit diese, die ich anfangs skizziert habe, ausschließenden Kriterien, sowohl was den Erwerb bei der Geburt betrifft, als auch den Erwerb bei der Einbürgerung, dass diese ausschließenden Kriterien abgeschafft werden, dass diese Hürden deutlich gesenkt werden, damit die Staatsbürgerschaft für alle Personen, die dauerhaft im Land leben, nach einer gewissen Zeit auch wirklich realistisch erworben werden kann. Dann sind sie auch wahlberechtigt. Und darüber hinaus spricht meines Erachtens aber auch gar nichts dagegen, zumindest teilweise das Wahlrecht auch von der Staatsbürgerschaft zu entkoppeln und jedenfalls auch beispielsweise auf der kommunalen Ebene Nichtstaatsangehörigen ein Wahlrecht einzuräumen, wie wir das ebenfalls auch in vielen anderen Ländern in Europa sehen, dass Nichtstaatsangehörige, wenn sie dauerhaft in einer Stadt leben, dort auch wahlberechtigt sind und für die Partizipation für das Wahlrecht auf der nationalen Ebene dann einen zukunftsnahen und realistischen Zugang zur Staatsbürgerschaft und damit zum Wahlrecht haben.
Vielen herzlichen Dank für das informative Interview.
Danke sehr.
Engagierte Stimmen, die Sonderreihe des Zusammenhelfen-Podcasts zur Nationalratswahl 2024.
Am 29. September 2024 finden in Österreich die Nationalratswahlen statt. Wahlberechtigt sind bei den Nationalratswahlen Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die mindestens 16 Jahre alt sind. Jedoch sind viele Menschen in Österreich von dieser und anderen Wahlen ausgeschlossen, eben weil sie keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Zum Beispiel in Wien betrifft es fast jede dritte Person. Genau, und vor dem Hintergrund der Nationalratswahlen findet auch die Passegalwahl statt. Mein Name ist Jan Zaschkoder vom Verein für uns, Zentrum für Zivilgesellschaft, und heute spreche ich mit Sabine Schandl von der Organisation Migrare eben über die Pass-Egal-Wahl. Insofern herzlich willkommen, Sabine Schandl, und vielen Dank, dass du dir heute für das Interview Zeit genommen hast. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen und auch verraten, in welchem Bereich die Organisation Migrare arbeitet und genau und wie ihr zur Pass-Egal-Wahl gekommen seid.
Ja, ich sage mal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sabine Schandl, ich bin seit 2016 beim Verein Migrare, Zentrum für Migrantinnen Oberösterreich, tätig im Organisationsteam. Mein Aufgabengebiet ist recht vielfältig, ich bin als Assistenz der Geschäftsführung tätig, betreue unterschiedlichste Projekte, genau, und unter anderem eben auch die Pass-Egal-Wahl, die wir jetzt schon seit 2016, glaube ich, immer wieder mal anlässlich von Landtags-, Nationalrats- oder Bundespräsidentschafts Wahlen durchführen. Ja, Migrare, wir sind ein Verein, den es seit 1985 gibt, und wir bieten unterschiedlichste Projekte und Dienstleistungen für Menschen mit Migrationsbezug an, Rechtsberatung, Sozialberatung, Arbeitsmarktberatung, Bildungsberatung, diverseste Frauenprojekte, Bildungsprojekte, ja, und wir sehen uns auch sozusagen als Stimme für Migranten und Migrantinnen in Oberösterreich. Unser Leitspruch lautet: Wir stehen Menschen in Oberösterreich mit Rat, Tat und Herz zur Seite.
Genau, und vielleicht kannst du uns verraten, wie seid ihr sozusagen zur Pass-Egal-Wahl gekommen und welche Rolle habt ihr in diesem, in der Abwicklung und Organisation der Pass-Egal-Wahl?
Also, wie du schon gesagt hast, die Pass-Egal-Wahl gibt es seit 2013 und wurde ursprünglich initiiert, also erfunden unter Anführungsstrichen, von SOS Mitmensch in Wien. Und die Wahl fand immer nur in Wien statt. Und ich glaube, es war 2016, dass wir das erste Mal gesagt haben, okay, wir wollen sowas auch in Oberösterreich machen. Und da haben wir dann 2016 die erste Pass-Egal-Wahl in Linz veranstaltet. Das war aber damals nur eine gar nicht so große, einmalige Aktion am Martin-Luther-Platz. Und daraufhin haben wir dann natürlich in den folgenden Jahren jedes Mal, wenn eine passende Wahl war, sozusagen auch wieder mitgemacht. Und bei der letzten oberösterreichischen Landtagswahl waren wir dann das erste Bundesland, das sozusagen selbstständig eine Pass-Egal-Wahl im gesamten Bundesland Oberösterreich durchgeführt hat.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, vielleicht viele Zuhörerinnen haben vielleicht noch nie was von der Pass-Egal-Wahl gehört. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was genau die Pass-Egal-Wahl ist, welchen Zweck diese erfüllt und warum diese überhaupt durchgeführt wird.
Ja, also Pass egal, der Name sagt es schon, bei unserer Wahl ist es sozusagen egal, welchen Pass man hat. Bei vielen Wahlen in Österreich, so wie jetzt auch zum Beispiel bei der Nationalratswahl, ist es nicht egal, welchen Pass man hat, weil man braucht die österreichische Staatsbürgerschaft. Und die Pass egal-Wahl ist eine symbolische Wahlaktion. Damit möchten wir eben darauf aufmerksam machen, dass der Anteil an Menschen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben und somit von demokratischen Prozessen, von Wahlen ausgeschlossen sind, immer größer wird. Das heißt, ein immer kleiner werdender Teil an Menschen bestimmt über einen immer größer werdenden Teil an Menschen. Das ist eine Demokratie-Schieflage, das bringt auch die Demokratie in Gefahr und bildet auch einfach nicht die Realität ab und die Tatsache, wie unsere Gesellschaft heutzutage ausschaut. Genau, und da finden dann halt immer mittlerweile wirklich in ganz Österreich Pass-Egal-Wahlaktionen statt, in unterschiedlichster Form, sei es mit mobilen Wahlaktionen. Also das Ziel ist, dass die Pass-Egal-Wahl möglichst so abläuft wie eine wirkliche Wahl. Das heißt, es gibt Wahlkabinen, es gibt Wahlurnen, es gibt eine Wahlkommission, es gibt Stimmzettel. Auf dem Stimmzettel stehen alle Parteien, die auch bei der Nationalratswahl antreten, und es läuft auch so ab. Also man registriert sich, man kriegt einen Stimmzettel, man gibt seine Stimme ab und die Stimmen werden dann auch ausgezählt. Das heißt, es ist egal, welchen Pass man hat, bei uns darf jeder mitwählen. Wir wollen somit auch Menschen eine Stimme geben, die bei der echten Nationalratswahl keine Stimme haben. Die Stimmen werden auch ausgezählt und das Ergebnis, wie die Wahl ausgegangen ist, wird dann tatsächlich auch veröffentlicht. Und weil wir niemanden ausschließen wollen, dürfen natürlich auch Menschen mit österreichischem Pass wählen. Die können ihre Solidaritätsstimme abgeben. Das wird aber nicht ausgewertet, da wird dann nur die Anzahl an abgegebenen Stimmen sozusagen veröffentlicht, um eben zu zeigen, es gibt so und so viele Menschen mit österreichischem Pass, die kein Problem damit haben, sozusagen ihr Stimmrecht und das Wahlrecht zu teilen, die nicht das Gefühl haben, dass ihnen sozusagen etwas weggenommen wird. Und das Ergebnis wird aber nicht veröffentlicht, um auch dann die Wahl, die eine Woche später stattfindet, nach der Veröffentlichung der Ergebnisse auch sozusagen nicht zu beeinflussen.
Ja, na sehr spannend. Das heißt, es darf wirklich jeder daran teilnehmen, egal
man
welchen muss mit, Pass.
Man,
ja.
Genau, also der Pass ist egal, aber man muss mindestens 16 Jahre alt sein und der Lebensmittelpunkt muss in Österreich oder, wenn wir jetzt von der Pass egal, weil in Oberösterreich reden, eben in Oberösterreich
sein. Das wäre nur die Frage gewesen, eben weil die Nationalratswahl eben auch ab 16 Jahre erst, dass man erst wahlberechtigt ist. Ja, dann komme ich gleich zu der Frage, wie kann man eigentlich genau bei der Passegalwahl teilnehmen? Wo kann man seine Stimme sozusagen abgeben?
Also es gibt eine Homepage, passegalwahl.at, da findet man alle Informationen zur Passegalwahl, auch Hintergrundinformationen, alle möglichen Infomaterialien und man findet auch alle Wahltermine und Wahlmöglichkeiten. Und in Oberösterreich gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel am 12.09. gibt es eine Wahlaktion in Steyr, am 20.09. gibt es eine Wahlaktion in Wels und am 22. und 23. September gibt es in Linz große Wahlaktionen, wo man hingehen kann und dort seine Stimme abgeben kann. Und in Braunau gibt es auch noch die Möglichkeit, im ZIMT zwischen 26.08. und 20.09. jeweils Montag bis Freitag am Vormittag hinzugehen und dort die Stimme abzugeben. Und wir sind auch gerade noch am Schauen, ob wir vielleicht noch weitere Kooperationspartner finden, die gerne Wahlaktionen machen möchten oder auch irgendwo eine Wahlkabine aufstellen möchten. Und wie gesagt, das findet man immer alles aktuell auf der Passegalwahl-Homepage.
Okay, also einfach der Verweis auf die Homepage, da findet man alle Informationen zur Passegalwahl. Vielleicht steht da auch die Frage drinnen, warum zahlt es sich eigentlich aus, an der Passegalwahl teilzunehmen? Was soll die Leute motivieren, ihre Stimme bei dieser symbolischen Wahl abzugeben?
Naja, wie gesagt, also das Problem ist einfach, dass sozusagen durchaus die Demokratie in Gefahr gerät, wenn immer weniger Menschen über immer mehr Menschen bestimmen. Es ist auch für die Politiker, jemand, der keine Stimme hat, der bei einer Wahl nicht teilnehmen kann, ist nicht wichtig. Weil warum soll sich ein Politiker, eine Politikerin für jemanden einsetzen, der oder die ihm bei einer Wahl keine Stimme bringt? Ja? Es soll auch Menschen motivieren, die nicht wahlberechtigt sind, sich trotzdem mit dem Thema Politik und Demokratie zu beschäftigen. Ich kann es total nachvollziehen, wenn jemand sagt, mich interessiert Politik nicht, weil ich darf sowieso nicht wählen. Aber es sollte sich jeder dafür interessieren, weil immerhin muss man dann auch mit den Konsequenzen und den Folgen eines Wahlergebnisses leben. Und es ist auch ganz wichtig, sich auch mal bewusst zu werden, was es für ein Privileg ist, wählen zu können. Ich bin mit dem österreichischen Reisepass auf die Welt gekommen. Für mich war das immer eine totale Selbstverständlichkeit, aber es ist einfach ein totales Privileg. Also wir erleben auch immer wieder bei den Passegalwahlen, dass Menschen total glücklich sind, weil sie das erste Mal in ihrem Leben die Möglichkeit haben, ihre Stimme abzugeben, auch wenn es jetzt nur rein symbolisch ist.
Ja, macht durchaus Sinn, ja, absolut. Du hast vorher erwähnt, dass eben sehr viele Menschen in Österreich eben nicht diesen österreichischen Pass, die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Kannst du vielleicht kurz erklären oder hast du vielleicht Zahlen dazu, wie viele Personen betrifft das eigentlich?
Also das betrifft in Österreich, das sind relativ aktuelle Zahlen, das betrifft in Österreich 1,5 Millionen Menschen im Wahlalter. Also 1,5 Millionen Menschen, die eigentlich im Wahlalter sind, sind nicht wahlberechtigt, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Ja, das ist ein nicht unbeträchtlicher Anteil, sage ich mal. Das sind im Schnitt 15% der Bevölkerung im Wahlalter. In manchen Städten oder Ballungsgebieten, wie du schon gesagt hast, betrifft das jede dritte Person. Also da gibt es ganz viele Menschen, die dann sozusagen unter den Bedingungen leben müssen, die andere Menschen für sie geschaffen haben, ohne selbst irgendwie darauf Einfluss nehmen zu können.
Ja, es ist wirklich eine unglaublich hohe Zahl an Menschen, die eben nicht bei den Nationalratswahlen mitbestimmen und dürfen. Jetzt hast du vorher schon erwähnt, dass sie Organisationen, Initiativen gerne auch melden können, falls sie noch sich daran beteiligen möchten. Wo können sich diese Organisationen am besten melden und wie lange ist noch Zeit, an dieser Passegalwahl mitzuwirken?
Ja, also Migrare hat anlässlich der Landtagswahl in Oberösterreich eine Initiative gegründet, und zwar DEM21, die Oberösterreichische Initiative für mehr Demokratie. Genau, DEM21, das heißt, wir wollen die Demokratie ins 21. Jahrhundert holen und das auch sozusagen an die Gegebenheiten anpassen. Und diese Initiative, wo noch viele andere Organisationen in Linz und Oberösterreich dazugehören, organisiert auch diese Passegalenwahlen, und man kann sich jederzeit melden, zum Beispiel an die E-Mail-Adresse dem21@migrare.at.
Super, also ist jeder herzlich eingeladen, sich zu melden und an der Passegalwahl mitzuwirken, dass mehr Menschen auch die Möglichkeit haben, ihre Stimme abzugeben. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass man eben die österreichische Staatsbürgerschaft braucht, um an den Nationalratswahlen und anderen Wahlen in Österreich teilzunehmen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie erhält man die österreichische Staatsbürgerschaft, wenn man in Österreich lebt, und wo liegen eigentlich die Hürden, um die österreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen?
Ja, also man hört ja dann oft in Diskussionen, wenn es um das Thema geht, naja, wenn jemand wählen will, dann soll er halt einfach österreichischer Staatsbürger oder österreichische Staatsbürgerin werden. Das ist einfacher gesagt als getan, weil die Hürden, um die österreichische Staatsbürgerschaft zu erreichen, wirklich außerordentlich hoch sind. Ja. Österreich hat eine extrem niedrige Einbürgerungsrate im EU-Vergleich und auch im weltweiten Vergleich. Da liegen wir ganz, ganz weit hinten. Und die Hürden sind relativ hoch. Also man braucht zum Beispiel einen Aufenthalt von 10 Jahren. Unter bestimmten Voraussetzungen reichen auch 6 Jahre. Aber es müssen 10 Jahre sein, die man eben schon in Österreich sozusagen ansässig ist. Da darf man auch nicht zu viele Unterbrechungen haben. Also zum Beispiel gab es diese Geschichte eines Musikers, der natürlich viel beruflich unterwegs war, und das ist sich dann sozusagen nicht ausgegangen, dass er diesen durchgehenden Aufenthalt, diesen Zeitraum geschafft hat, und somit hat er auch die Hürde nicht geschafft, die österreichische Staatsbürgerschaft zu gewinnen, weil er aufgrund seines Berufes Musiker viel unterwegs war. Ja, im Ausland sozusagen. Es ist eine finanzielle Hürde. Die finanzielle Hürde ist relativ hoch. In Oberösterreich fallen da Kosten an zwischen 1.100 und einiges über 2.000 Euro. Es gibt eine relativ hohe Einkommenshürde. Also auch viele Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft würden rein anhand ihres Einkommens diese Einkommenshürde gar nicht schaffen und hätten somit gar kein Recht auf die österreichische Staatsbürgerschaft. Man muss einen Staatsbürgerschaftstest ablegen. Da werden recht spannende Fragen gefragt zum Leben in Österreich oder zu so Besonderheiten in Oberösterreich, zu Kunst, Kultur und Flüssen und Sonstigem. Es gibt auch Seiten, wo man das ein bisschen ausprobieren kann und sich Fragen anschauen kann. Da kann man mal schauen, ob man es schaffen würde, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ja, man darf sich nicht zu Schulden kommen lassen. Also das geht aber so weit, dass wenn man den ein oder anderen Strafzettel hat oder falsch geparkt hat oder so, kann das schon eine Hürde sein, dass man die Staatsbürgerschaft nicht bekommt. Und auch Deutschkenntnisse müssen anhand eines Zertifikats nachgewiesen werden.
Es zeigt sich also, es gibt doch einige Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um die österreichische Staatsbürgerschaft zu gelangen. Das zeigt sich eben auch daran, dass eben sehr viele Personen, die in Österreich leben, eben nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Welche Möglichkeiten oder Lösungsansätze gibt es vielleicht, um diese Hürden zu bewältigen? Oder was wird zum Beispiel von die Organisationen wie der Initiative DEM21 gefordert, dass man sozusagen demokratische Beteiligungsmöglichkeiten hat in Österreich?
Also prinzipiell gibt es 2 Möglichkeiten. Das eine ist, dass man das Wahlrecht von der Staatsbürgerschaft entkoppelt. Das heißt, dass es sozusagen, dass ich nicht als Voraussetzung die österreichische Staatsbürgerschaft brauche, um eben zum Beispiel an der Nationalratswahl teilzunehmen. Da ist aber ein bisschen die Hürde, und es ist eine relativ große Hürde, dass das im Verfassungsrang steht. Das heißt, da müsste die Verfassung geändert werden. Das heißt, es bräuchte eine 2/3-Mehrheit im Nationalrat. Schwierig. Einfacher ist es, wäre es, eben am Staatsbürgerschaft zu schrauben. Das heißt, dass man die Voraussetzungen, die Zugangsvoraussetzungen, um die Staatsbürgerschaft zu erlangen, einfach vereinfacht. Ja? Dass man nicht 10 Jahre in Österreich wohnhaft sein muss, eben auch die Gehaltshürden, also alles, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, dass man da sozusagen schaut, dass man eben diese Hürden heruntersetzt. Was auch eine Möglichkeit ist, und das ist eine Zahl, die mich immer wieder schockiert, es kommen im Schnitt pro Tag 47 Kinder in Österreich auf die Welt, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, die starten schon mal mit der falschen Staatsbürgerschaft, sage ich jetzt mal, wenn es um das Thema Wahlen geht, weil in Österreich die Staatsbürgerschaft vererbt wird. In Amerika zum Beispiel, sobald ich in Amerika auf amerikanischem Boden auf die Welt komme, habe ich automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Das ist eben in Österreich nicht so, da wird es vererbt. Und gerade beim Thema Kinder sehen wir einen großen Aufholbedarf, dass man da Möglichkeiten schafft, wie in Deutschland zum Beispiel ganz aktuell, die haben heuer das, da die Regelung verändert, dass Kinder, die in Österreich auf die Welt kommen, nach einer bestimmten Zeit oder wenn die Eltern eine bestimmte Zeit schon in Österreich sind, automatisch auch die österreichische Staatsbürgerschaft haben und dass Doppelstaatsbürgerschaften erlaubt werden. In Österreich sind Doppelstaatsbürgerschaften prinzipiell nicht erlaubt. Das ist für manche auch eine Hürde, weil sie ihre alte Staatsbürgerschaft nicht zurückgeben wollen. Das hat ja auch was mit Identität und Wurzeln zu tun. Oder weil sie die Staatsbürgerschaft nicht zurücklegen können oder dürfen. Man muss ja in Österreich seine alte Staatsbürgerschaft abgeben und manche Länder erlauben das einfach nicht, ja, dass man seine Staatsbürgerschaft zurückgibt. Und in Deutschland ist es jetzt eben so, dass Kinder, die in Deutschland auf die Welt kommen, wenn die Eltern eine bestimmte Zeit schon in Deutschland ansässig sind, automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und dass auch Doppelstaatsbürgerschaften erlaubt sind. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie man diese Hürden reduzieren könnte.
Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zur Passegalwahl, die ja dann im Rahmen der Nationalratswahlen ebenfalls stattfindet. Vielleicht kannst du uns kurz nur verraten, wie sich das Ergebnis der Passegalwahl unterscheidet von den Wahlen der Nationalratswahl. Was für Bild zeichnet die Passegalwahl?
Ja, ein anderes Bild. Also traditionell liegen eher immer Parteien links der Mitte, sage ich jetzt mal, vorne. Also SPÖ liegt da immer ganz weit vorne. Oder auch zum Beispiel bei den Bundespräsidentenwahlen hat man gesehen, dass da ganz klare, also das Ergebnis war dann eh dasselbe, also der Gewinner sozusagen der Passegalwahl. Ja, aber dass natürlich eher die Stimmen an Parteien gehen, die das eher befürworten, zum Beispiel ein Ausländerwahlrecht oder die Staatsbürgerschaft zu vereinfachen und traditionell eher weniger an Parteien, die jetzt eher dagegen sind, dass es ein Ausländerwahlrecht gibt oder dass die Zugänge zur Staatsbürgerschaft heruntergesetzt werden.
Mhm. Und weiß man ungefähr, welche Personen an der Passegalwahl teilnehmen? Wer ist daran am meisten interessiert? Wer gibt seine Stimme ab?
Boah, das ist auch ganz unterschiedlich. Also ganz, ganz viele Solidaritätsstimmen, also von Menschen mit österreichischem Pass, die sagen, ja, ich finde das gut, ich unterstütze das. Und ansonsten ist das total unterschiedlich. Also das sind teilweise Menschen, wenn man sich die Auswertungen anschaut, es wird ja dann auch ausgewertet, wie viele Personen aus welchen unterschiedlichen Ländern oder mit welchen Reisepässen sozusagen teilgenommen haben. Und da gibt es wirklich eigentlich nichts, was es sozusagen nicht gibt. Und das ist ganz vielfältig. Also Deutschland ist immer eine relativ große Gruppe. Deutschland ist auch die größte Gruppe sozusagen an Menschen mit nicht österreichischem Pass, die in Österreich leben. Und die haben ja genau dasselbe Problem, dass sie nicht in Österreich wählen dürfen, auch wenn sie vielleicht schon seit 20, 30 Jahren hier leben. Ja, und es bildet einfach auch die Vielfalt ab und die Tatsache, dass wir in einer bunten, vielfältigen Gesellschaft leben.
Mhm. Ja, ich sage vielen herzlichen Dank für dein Kommen, für die Organisation der Passegalwahl und ich wünsche dir und allen Unterstützerinnen der Passegalwahl viel Erfolg für die kommende Wahl und dass sehr viele Menschen auch wieder teilnehmen werden. Also ich habe mir auch fest vorgenommen, an der Passegalwahl teilzunehmen und genau, wie gesagt, vielen Dank und viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Also ich lade alle ein, bei der Passegalwahl ihre Stimme abzugeben und alle, die bei der Nationalratswahl stimmberechtigt sind, lade ich auch ganz herzlich ein, wirklich von ihrem Recht Gebrauch zu machen und am 29. September zur Nationalratswahl zu gehen.
Danke, genau. Ein ganz wichtiges Statement. Vielen Dank.
Engagierte Stimmen, die Sonderreihe des Zusammenhelfen-Podcasts zur Nationalratswahl 2024.
So, ich stehe gerade neben der Emma, die ist 18 Jahre alt und darf zum ersten Mal bei der heurigen Nationalratswahl wählen. Und jetzt wollte ich dich fragen, was bedeutet es für dich, wählen zu dürfen?
Also ich finde es sehr wichtig, wählen zu gehen, wenn man das Recht dazu hat, weil nicht jeder eben das Recht hat und ich mir denke, meine Stimme zählt ja eigentlich nicht nur für mich, sondern ich will ja für die ganzen Leute, die in dem Land wohnen. Und genau, deswegen gehe ich wählen.
Super, wunderbar, danke dir. So, ich stehe gerade neben der Sarina, die eine thailändische Staatsbürgerschaft hat und in Österreich lebt schon seit längerer Zeit. Und jetzt wollte ich Sie fragen, was bedeutet es für dich, wählen zu dürfen bzw. nicht wählen zu dürfen in Österreich?
Naja, es ist eine sehr gute Frage. Erstens, ich arbeite eigentlich genauso wie alle anderen und zahle meine Steuer bei. Aber das Recht zu wählen haben wir leider nicht als Ausländer, was eigentlich einerseits sehr unfair ist, obwohl wir eigentlich ziemlich viel beitragen, so wie alle anderen Österreicher. Aber ja, ist halt leider so, wenn ein Gesetz so ist. Bisschen unfair, aber ja.
Super, danke.
Engagierte Stimmen, die Sonderreihe des Zusammenhelfen-Podcasts zur Nationalratswahl 2024. Hier nun die Veranstaltungshinweise des Vereins für uns Zentrum für Zivilgesellschaft im September 2024. Am 13. September findet in der Gemeinde Inzing in Tirol der Demokratietag statt. Für uns Extremismusprävention ist mit einem Infostand zum Thema Demokratie und Wahlen vor Ort und wird um 19.30 Uhr den Dokumentarfilm »Wem gehört mein Dorf?« von Christoph Eder präsentieren. Freiwilliges Engagement stärken und Organisationen in der freiwilligen Koordination unterstützen. Mit dem Forum Engagiert 2024 widmet sich für uns Zentrum für Zivilgesellschaft der Stärkung der Vereine und freiwilligen Organisationen und geht dazu auf Tour durch Oberösterreich. Nach dem Startschuss in Linz gibt es 4 regionale Veranstaltungen, bei denen sich alles um die Freiwilligengewinnung und die Vernetzung unter den freiwilligen Koordinatorinnen dreht. Und zwar am 12. September von 17 bis 20 Uhr in Grieskirchen im Kultursaal Schlüsselberg. Am 26. September von 17 bis 20 Uhr in Altenfeld im Arcus Sozialnetzwerk sowie am 21. Oktober von 17 bis 20 Uhr im Alten- und Pflegeheim Steyr und am 30. Oktober von 17 bis 20 Uhr im Zimt in Braunau. Am 18. September organisiert für uns Integration von 17 bis 20 Uhr in der neuen Mittelschule Traun in der Schulstraße 11 den Workshop Argumentationstraining Ausgrenzung und Rassismus mit Workshopleiter Ramat Eftekari. Welche Möglichkeiten des zivil couragierten Handels habe ich, wenn ich eine Situation miterlebe, wo Menschen oder Gruppen beleidigt oder diskriminiert werden? Die Teilnehmenden erfahren in diesem Argumentationstraining wichtige Sachinformationen zum Argumentieren. Weiters findet eine Auseinandersetzung bezüglich der Entstehungsweisen von Ausgrenzung und Rassismus sowie Fremdenfeindlichkeit statt. Ebenfalls am 18. September von 17 bis 20 Uhr findet im Für uns Seminarraum am Martin-Luther-Platz 3 in Linz der Workshop Keine Angst vor Feedback im freiwilligen Engagement mit der diplomierten Lebens- und Sozialberaterin Martina Sandholzer statt. Denn besonders im Bereich des freiwilligen Engagements stehen Organisationen und Verantwortliche immer wieder vor der Frage, wie kann ich jemandem Feedback über ungewünschtes Verhalten geben? Zusätzlich wird ein Blick darauf geworfen, was Menschen möglicherweise dabei unterstützt, Feedback annehmen zu können. Dieser Workshop richtet sich an freiwilligen Koordinatorinnen. Sprache verbindet, Engagement wirkt. Anlässlich des Internationalen Tages der Sprachen lädt für uns Integration am 27.09. von 11 bis 15 Uhr zum Entertainer am Linzer Hauptplatz ein. Informier dich dort über die vielfältigen Angebote des Vereins, lass dich zu einem möglichen freiwilligen Engagement beraten und erfahre mehr über aktuelle Veranstaltungen, Fortbildungen und Projekte. Besucherinnen und Passantinnen werden herzlich eingeladen, sich beim Sprachensammeln zu beteiligen. Gemeinsam soll die Vielfalt der Sprachen in Linz und unserer Gesellschaft sichtbar, hörbar und lesbar gemacht werden. Verpass auch nicht das Quiz mit spannenden Fragen und Aufgaben rund um Sprache und freiwilliges Engagement. Mitmachen lohnt sich. Alle Veranstaltungen des Vereins für uns, Zentrum für Zivilgesellschaft, sind kostenlos. Im Veranstaltungskalender unter www.für-uns.at findest du alle Infos sowie die Möglichkeit zur Anmeldung zu den jeweiligen Veranstaltungen. Der Zusammenhelfen-Podcast ist eine Produktion des Vereins Für uns, Zentrum für Zivilgesellschaft.